Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Heute ist ein wichtiger Tag in Frankfurt. Heute ist ja auch der berühmte Lauf. Ja, wird jemand von Ihnen mitlaufen? Keiner? Hat jemand vor, in der nächsten Woche beim Sommerlauf mitzumachen? Ja, da sehe ich schon erst das Kopfnicken. Das wäre ja ganz prima. Ja, und dann möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt in Südafrika. Das wissen Sie allerdings und ich hoffe, dass natürlich Deutschland sehr gut abschneiden wird. Und das größte Problem ist allerdings Österreich, nicht? Nach den Vorrundenspielen könnte es ja sein, dass es zu einem Zusammentreffen der Mannschaften kommt. Und dann könnte es sein, dass Deutschland doch ausscheidet. Aber Sie glauben das natürlich nicht, weil Sie auch wissen, dass Österreich gar nicht dabei ist. Aber Österreich war einmal dabei bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Sie erinnern sich, da gab es dieses berühmte Spiel in Córdoba. Da ist dann Deutschland ausgeschieden. Diesmal kann dann das nicht passieren. Wir wünschen der deutschen Nationalmannschaft alles Gute. Nun, wie sieht das Programm der heutigen Vorlesung aus? Wir haben viel zu tun. Wir hatten jetzt doch eine lange Pause. Die müssen wir ja auch wieder aufholen. Wir werden deshalb auch am Freitag eine Vorlesung haben. Freitag 8 Uhr. Wir hatten ja festgehalten, dass wir den Freitagtermin immer auch als Ersatztermin haben. Heute zunächst einmal ein neuer Arzneistoff, der vor der Zulassung steht. Dann waren wir in der Besprechung der Eigenschaften der Alkohole, eine wichtige Molekülklasse, die insbesondere von pharmazeutischer Bedeutung ist. Und Sie wissen, dass wir uns in den letzten Vorlesungen beschäftigt haben mit nukleophilen Substitutionsreaktionen am SP3 hybridisierten C-Atom, Kohlenstoffatom. Heute wollen wir einsteigen in die Besprechung eines neuen Reaktionsmechanismus, das sind Eliminierungsreaktionen, und da werden wir grundlegende Typen von Eliminierungsreaktionen besprechen. Aber zunächst einmal ein neuer Arzneistoff mit dem Namen Roflumilast. Diese Arzneistoffklasse gab es bisher nicht. Roflumilast ist ein Arzneistoff, der eingesetzt werden soll zukünftig. Soll deshalb, weil er ja noch nicht zugelassen ist, aber die Zulassung wird für die nächsten Wochen und Monate erwartet. Was ist dieses Roflumilast? Dieses Roflumilast ist ein Wirkstoff zur Behandlung der sogenannten COPD. Es gibt also ein Akronym COPD und dieses COPD steht für chronisch obstruktive Lungenerkrankungen. COPD. Und COPD ist eine Erkrankung, die unter den Pneumologen auch so umgangssprachlich flapsig bezeichnet wird als Morbus Marlboro. Und zwar deshalb, weil COPD, chronisch obstruktive Lungenerkrankungen, in aller Regel auf der Basis von langjährigem Zigarettenrauchen entstehen. Und das geht dann einher mit den entsprechenden Schäden, unter anderem denn auch mit diesen obstruktiven Eigenschaften im Bereich der Bronchien, entzündliche Prozesse, Umbauprozesse im Bereich verschiedener Gewebe des Bronchial- und Lungentraktes. Und die Patienten leiden dann unter anderem darunter, dass sie eben nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt sind, dass Einatmen und Ausatmen behindert ist, dass wir Spasmen der glatten Muskulatur im Bereich des Bronchialtraktes beobachten. Und da gibt es zurzeit schon eine ganze Reihe von Arzneistoffen, die zur Behandlung von COPD eingesetzt werden. Aber eine neue Wirkstoffklasse wird repräsentiert durch diesen Arzneistoff Roflumilast. Nun, dieses Roflumilast, dieser Arzneistoff, ist ein sogenannter PDE4-Hemmer. Und PDE steht für Phosphodiesterase. Das ist ein Hemmstoff von Enzymen, die Esterbindungen spalten können. Ich möchte Sie ermuntern, selbst nachzulesen, welche Eigenschaften das Target hat und was dieses Target, dieses Zielprotein PDE4 macht. Roflumilast ist in der Lage, selektiv diese Phosphodiesterase 4 zu blockieren. Und das bedeutet, dass dieser Wirkstoff in der Lage ist, eine Relaxation der glatten Muskulatur der Bronchien zu bewirken, was dann insbesondere auch das Ausatmen erleichtert. Eine Relaxation der glatten Muskulatur der Bronchien. Und gleichzeitig besitzt dieser Arzneistoff auch noch antientzündliches Potenzial. Bisher gab es noch keinen Wirkstoff aus der Gruppe der Phosphodiesterase-4-Inhibitoren in der Therapie. Jetzt gibt es einen ersten klinisch relevanten Vertreter, dessen Zulassung ansteht. Sie sehen hier die in-vitro-pharmakologische Charakterisierung von diesem Wirkstoff. Das ist ein sehr potenter Wirkstoff, der in der Lage ist, dieses Schlüsselenzym PDE4 zu hemmen. Und der Wirkstoff ist so potent, dass er nicht im Milligramm- oder im Grammmaßstab verabreicht wird, er wird im Mikrogrammmaßstab verabreicht. Orale Applikation einmal täglich. Und dann hilft dieser Wirkstoff Patienten, die unter COPD leiden. Die Halbwertszeit dieses Wirkstoffes ist 10 Stunden. Die Bioverfügbarkeit 80%. Und was uns jetzt aber besonders interessiert, ist hier, ich sage einmal, die chemische Struktur. Und da möchte ich Sie gleich fragen, welche wichtigen funktionellen Gruppen sehen wir hier? Welche Charakteristika zeigt dieses Molekül? Wer möchte dieses Molekül in wenigen Sätzen charakterisieren? Was stellen wir fest? Was sehen wir? Das Interesse, ja, bitte. Ganz richtig, Sie sind... Elina? Regina. Regina, Sie haben völlig recht. Die wichtigste funktionelle Gruppe in diesem Molekül ist ein Säureamid. Ganz genau. Von welcher grundlegenden Säure sprechen wir hier? Also von welcher Säure leitet sich dieses Säureamid ab? Das wäre ja hier die Säurekomponente. Was könnten wir sagen? Was ist das für eine Säure? Benzoesäure. Das ist ein Benzoesäure-Derivat, welches... eben ein Säureamid darstellt. Wir haben hier als Amin, welches am Aufbau des Amids beteiligt ist. Wie würden wir hier das bezeichnen? Das wäre sowas Ähnliches wie Anilin, ist allerdings ein Stickstoffanalogon, weil wir haben ja hier nicht das Benzenmolekül, sondern das, welcher Heterozyklus ist das, Regina? Pyridin, ganz richtig, ein dichlorsubstituiertes Pyridinamin, welches am Aufbau dieses Säureamids beteiligt ist. Und dann haben wir darüber hinaus noch zwei funktionelle Gruppen in Form von Ätherstrukturen. Und bemerkenswerterweise haben wir hier, Regina, was für einen Heterozyklus? Nicht Heterozyklus, welchen Carbozyklus? Wie nennen wir das? Ein Cyclopropan bzw. Cyclopropylrest, was relativ selten ist. Arzneistoffe mit Cyclopropylrest, da gibt es nicht ganz viele. Roflumilast verfügt eben über so einen Cyclopropylrest. Frage an der Stelle, wo ist uns das Cyclopropan schon untergekommen? In welchen Zusammenhängen haben wir Eigenschaften vom Cyclopropan diskutiert bzw. haben wir uns dem Cyclopropan angenähert? Hat jemand noch eine Assoziation mit Hückel-Regel? Ja, was war mit dem Cyclopropanring und Hückelregel? Welche Zusammenhänge? Ein Derivat des Cyclopropans? Wir haben das Cyclopropenylkation, kennengelernt als Hückelaromat. Ne? Wollen wir mal festhalten. Und dann haben wir noch das Cyclopropan wo kennengelernt? Bei der Besprechung der zyklischen Alkane, Cyclopropan, Butan, Pentan, Hexan, wie sieht es da aus mit der Spannung? Ja. Wo ist die Ringspannung am größten, Regina? Beim Propan, nicht? Hatten wir festgehalten. Ja, das ist also der Arzneistoff der Woche. Roflumilast, ein Enzyminhibitor, hemmt die Phosphodiesterase 4, wird eingesetzt bei der Behandlung COPD zukünftig und wir werden sehen, wie sehr oder wie bedeutsam dieser Arzneistoff dann letztendlich ist, das entscheidet dann letztendlich der Einsatz dann in der Therapie. Nun, das nächste Thema, das wir heute ansprechen, Alkohol. Wir haben als wichtige Molekülklasse Alkohole mit der allgemeinen Struktur ROH. Wir wissen schon, was ein primärer Alkohol ist, was ein sekundärer Alkohol ist, ein tertiärer Alkohol. Wir wissen, dass es mehrwertige Alkohole gibt. Es gibt aliphatische Alkohole, aromatische Alkohole. Vielleicht ein Nachtrag noch zu den mehrwertigen Alkoholen. Es gibt natürlich viele wichtige mehrwertige Alkohole, aber ein wichtiger mehrwertiger Alkohol leitet sich ab vom Propan und das wäre dieser Alkohol hier, meine Damen und Herren, ein dreiwertiger Alkohol, das Propan-1,2-Triol. Weiß jemand zufällig den Trivialnamen von diesem Molekül? Glycerin oder Glycerol, ganz genau. Und wo spielt das Glycerol eine große Rolle beim Aufbau welcher anderen Molekülklasse? Bei den Fetten, ganz genau, beim Aufbau der Triglyceride. Ist die Alkoholkomponente das Glycerin bzw. Glycerol, dieser dreiwertige Alkohol. Und das sollten wir an dieser Stelle auch festhalten. Wir haben verstanden, dass Alkohole als wichtige funktionelle Gruppe die Hydroxylgruppe haben, die OH-Gruppe. Und diese OH-Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf der einen Seite ein gewisses Maß an OH-Azidität zeigt. Und da haben wir verstanden, dass aliphatische Alkohole saurer oder weniger saure Eigenschaften zeigen als Phenole. Phenole haben eine höhere Azidität. Warum eigentlich? Was haben wir da als Begründung in erster Linie in den Mittelpunkt unserer Betrachtungen gerückt? Mesomerische Restabilisierung des Anions, ganz genau, was bei aliphatischen Alkoholen ja nicht möglich ist. Wir haben aber gleichzeitig auch verstanden, dass diese Alkohole in der Lage sind, Wasserstoffbrückenbindungen zu bilden. Das ist etwas, was ganz essentiell ist, was insbesondere auch wichtig ist dann für das Verständnis der molekularen Wechselwirkung von Arzneistoffen mit Target-Proteinen oder anderen Zielstrukturen von Arzneistoffen. Wasserstoffbrückenbindungen über OH-Gruppen ist essentiell. Es gibt einige interessante Aminosäuren, die über OH-Gruppen verfügen. Wir sollten uns möglichst früh mit den Strukturen der Aminosäuren auseinandersetzen. Ich möchte das an der Stelle auch noch einmal betonen. Wasserstoffbrückenbindungen tragen natürlich auch wesentlich zu den physikochemischen Eigenschaften der Alkohole bei. Und eine wichtige Botschaft an der Stelle, der Vergleich von Ethern auf der einen Seite und Alkohol auf der anderen Seite lehrt uns, dass die Siedepunkte von Alkohol im Vergleich zu Ethern höher oder tiefer sind. Höher, weil natürlich bei den Ethern keine Wasserstoffbrückenbindungen untereinander möglich sind. Ne? Und das entscheidet natürlich dann auch über den Zusammenhalt der Moleküle untereinander. Wasserstoffbrückenbindungen. Wir beobachten solche Wasserstoffbrückenbindungen natürlich auch zwischen Methanol oder den ersten Vertretern, den kurzkettigen Vertretern der Alkohole, beispielsweise mit Wasser. Methanol und Wasser sind in jedem beliebigen Verhältnis miteinander mischbar. Ethanol auch, kennen wir ja, unter Umständen, ja, sauer gespritzter Äppler, furchtbar, ja, aber immer noch ein wichtiges hessisches Nationalgetränk. Wenn dann die Alkohol, die Kettenlänge zunimmt, ja, dann ist einmal irgendwann gleich einmal Schluss auch mit der Mischbarkeit mit Wasser. Das heißt, die langkettigen Alkohole sind dann nicht mehr mit Wasser in jedem beliebigen Verhältnis mischbar. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt, auch sozusagen als kleine Wiederholung auch. Die OH-Gruppe, die über saure Eigenschaften verfügt, ist gleichzeitig aber auch eine Base. Lässt sich also auch protonieren. Tritt auf als Brønsted-Base, ist ein Protonenakzeptor. Und das ist für viele grundlegende Reaktionen der organischen Chemie von ganz großer Bedeutung. Die Eigenschaft, dass diese Gruppe protoniert werden kann. Und über die Protonierung der OH-Gruppe entsteht ein sogenanntes Oxonium-Ion. Und Oxonium-Ionen sind sehr, sehr bedeutsam, treten in vielen Reaktionen auf. Und das ist jetzt auch die entscheidende Botschaft an der Stelle, wenn eine OH-Gruppe protoniert wird, wenn sich ein Oxonium-Ion bildet, so wie das hier auch dargestellt ist, dann wird deutlich, dass wir mit der Protonierung einen Schritt setzen in Richtung einer guten Abgangsgruppe. Die Abspaltmöglichkeit von Wasser wird sozusagen durch die Protonierung der OH-Gruppe eingeleitet. Wir halten noch einmal fest, die OH-Gruppe für sich ist eine schlechte Abgangsgruppe. Das wissen wir. Das wissen wir von den nukleophilen Substitutionsreaktionen. Die OH-Gruppe ist eine schlechte Abgangsgruppe und deshalb gehen wir auch die Umwege. Ja, welche Umwege sind das? Überführung von Alkoholen in die Alkyltosylate zum Beispiel. Nicht? Also Umsetzung mit Tosylchlorid. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber wenn wir die OH-Gruppe protonieren, dann haben wir eine gute Abgangsgruppe und dann spaltet sich Wasser ab und dann bilden sich Kationen. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass man hier die positive Ladung nicht sieht, aber das ist natürlich ein Methylkation, nicht? Ein Kation. Und wir haben auch verstanden beim letzten Mal, dass Alkohole im Prinzip alle mitsamt protonierbar sind, aber nicht in gleichem Ausmaß zeigen, dass Wasser leicht abspaltbar ist. Im Falle von Methanol sehen wir, dass die Abspaltung von Wasser, wenn wir das vergleichen mit Tertiabutanol, Tertiabutanol protoniert, Wasserabspaltung liefert ein tertiäres Carbokation. Im Falle von Methanol entsteht ein Methylkation. Und die Stabilität dieses Methylkations ist im Vergleich zur Stabilität eines tertiären Alkylkations sehr, sehr viel geringer ausgeprägt, weshalb festzustellen ist, dass die Abspaltung von Wasser aus Methanol im Vergleich zu Tertiabutanol erheblich schwieriger ist. Und das hat zu tun mit der Frage der Stabilität der bei dieser Reaktion gebildeten Kationen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich daran erinnern, dass es für Sie schon wichtig ist, dass Sie in etwa qualitativ einschätzen können, wie es mit der Stabilität von diesen Kationen aussieht. Übrigens auch von Radikal. Das ist auch für Staatsexamen immer bedeutsam. Ich betone das ganz bewusst, weil ich sehe, dass zumindest bei jedem dritten Termin das Thema Stabilität von Kationen, Stabilität von Radikalen in irgendeiner Form in Fragen verpackt kommt. Und deshalb sollten Sie hier ein großes Ausrufezeichen auch dazu machen. Und in diesem Zusammenhang wollen wir uns ansehen, das Ethylkation, das Isopropylkation und das Tertiabutylkation. Und wir sehen, dass die Stabilität hier zunimmt. Wir hatten das ja gerade gesagt. Und als mögliche Erklärung für, als Begründung für diese besondere Stabilität kann das Prinzip Hyperkonjugation herangezogen werden. Hyperkonjugation bedeutet qualitativ nichts anderes als die Stabilisierung der positiven Ladungen durch Beiträge, die diese CH-Sigma-Bindungen liefern, sozusagen eine Interaktion zwischen Elektronenanteilen der CH-Bindung, um diese Elektronenlücke auszugleichen. Was dann wieder begründet, dass je mehr Alkylgruppen sozusagen diese positive Ladung umranden, umgeben, die entsprechenden Beiträge der Hyperkonjugation immer größer werden. Wir haben also hyperkonjugative Wechselwirkungen, die zur Stabilität dieser Kationen beitragen. Dieses Prinzip sollten Sie sich merken. Wenn wir jetzt noch andere Kationen betrachten, dann wollen wir festhalten, dass insbesondere das Allylkation und auch das Benzylkation relativ stabil sind. Und das hat damit zu tun, dass wir hier beim Allylkation wie auch beim Benzylkation mesomere Grenzstrukturen formulieren können, die zum Ausdruck bringen, dass diese positive Ladung verteilt ist über mehrere C-Atome, was dann zum erklärt, warum wir hier eine besondere Stabilität haben. Mesomerie-Stabilisierung des Allylkations, ebenso wie die Mesomerie-Stabilisierung des Benzylkations. Die Strukturen sind ein bisschen mager und dünn, aber Sie können antizipieren, dass bei einem Benzyl Kation, die positive Ladung sich nicht nur sozusagen exozyklisch befindet, sondern durch das Verschieben von Elektronen letztendlich die positive Ladung auch in den Ring wandern kann und sich dort verteilen kann, sozusagen auf mehrere C-Atome, und das trägt zur besonderen Stabilität des Benzylkations bei. Allyl- und Benzylkation sind stabile Kationen. Und eine kleine Zusammenfassung dessen, was wir gerade so qualitativ ein bisschen besprochen haben, ist diese Abbildung, die ist wichtig, die ist vor allem staatsexamensrelevant. Ja? Und zwar die Tatsache, dass das Benzylkation in seiner Stabilität in etwa entspricht den tertiären Carbokationen. Das sind besonders stabile Kationen. Auf der nächsten Stufe finden wir dann, was die Stabilität betrifft, das Allylkation und sekundäre Carbokationen. Und dann nimmt die Stabilität immer weiter ab. Tertiäre sind noch weniger stabil und am wenigsten stabil ist das Methylkation. Diese Reihe sollten Sie sich, die sollte verinnerlicht werden, die sollte sozusagen immer auch ein klein wenig präsent sein. An der Stelle eine kurze Unterbrechung, wichtiger organisatorischer Hinweis. Sie haben wahrgenommen, dass nächste Woche auch eine wichtige Veranstaltung am Campus stattfindet. Und zwar Night of Science und gleichzeitig das Sommerfest der Goethe-Universität am Freitagnachmittag. Das wissen Sie noch gar nicht. Aufgeblüht, unter dem Thema Aufgeblüht findet am Nachmittag das Sommerfest statt und am Abend die Night of Science. Und ab dieser Woche, vielleicht haben Sie schon wahrgenommen, es fängt ja, glaube ich, am Freitag die Fußball-Weltmeisterschaft an, nicht? Gibt es im Innenhof im Biozentrum, bitte? Public Viewing und im Sinne eines Probelaufes auch erstmalig am Campus einen Sommergarten, der bis 22 Uhr geöffnet hat, ja, immer dann, wenn auch die Fußballspiele sind. Und ich finde, das ist eine gute Bereicherung, ja, des Campuslebens. Also nehmen Sie die Angebote wahr. Nächstes Thema, meine Damen und Herren, Alkohole und Synthesen. Und da gibt es ganz viel zu erzählen. Nicht alles werden wir heute machen können, weil dazu fehlen uns auch an manchen Stellen die Grundlagen. Aber wenn wir über Alkohole sprechen, über Eigenschaften sprechen, ist natürlich auch wichtig die Frage, wie können Alkohole im Grundsatz zugänglich gemacht werden? Wie können wir sie synthetisieren, herstellen? Und es gibt natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Alkohole darzustellen. Eine Möglichkeit haben wir im Zusammenhang mit der nukleophilen Substitutionsreaktion am SP3 hybridisierten Kohlenstoff kennengelernt und das war die Hydrolyse von Halogenalkanen mit NaOH. Ich glaube, wir haben das am Beispiel eines Octylbromids gezeigt, die Umwandlung eines Octylbromids in ein Octanol. Wir haben dabei die stereochemischen Aspekte der SN2-Reaktion besprochen. Hydrolyse von Halogenalkanen beispielsweise mit Natronlauge oder Silberoxid. Ich denke, da werde ich mich jetzt nicht weiter ausbreiten. Das haben wir im Grundsatz besprochen. Was dann auch noch wichtig ist, ist die Reaktion von Grignard-Verbindungen mit Carbonyl-Verbindungen. Nun, das möchte ich ganz kurz ein klein wenig erhellen. Wir werden das Thema Grignard-Verbindungen ohnehin noch öfter zu besprechen haben. Aber wichtig ist, dass wir festhalten wollen, dass Carbonylverbindungen dieses allgemeinen Typs, ich meine hier beispielsweise Ketone, wir könnten also durchaus davon ausgehen, dass wir hier ein Keton haben, beispielsweise Dimethylketon, Aceton. Meine Frage an der Stelle, wie sieht es aus mit der Ladungsverteilung bei der Carbonylgruppe? Was ist positiviert und was ist negativiert? Der Carbonylkohlenstoff ist positiviert, ganz genau, Delta plus, Sauerstoff Delta minus. Das heißt, der Kohlenstoff ist der Angriffsort für Elektrophile oder Nukleophile? Für Nukleophile, ganz genau. Und nun gibt es metallorganische Verbindungen des Typs RMGBR, Alkylmagnesiumbromid. Und Verbindungen dieses Typs nennen wir Grignard-Reagenzien, metallorganische Reagenzienverbindungen, die aus der organischen Synthese nicht wegzudenken sind. Nun, wie stellt man diese Verbindungen her? Man stellt diese Verbindungen her, indem man entsprechende Alkylbromide unter den geeigneten Reaktionsbedingungen in wasserfreiem Medium. Frau Kaiser, ich danke Ihnen. Sie sind jetzt groß im Bild, Frau Kaiser, ja? Ist das nicht herrlich, wenn das Studentenwerk mit der Goethe-Universität so hervorragend zusammenarbeitet? Dankeschön. Wenn wir Alkylbromide unter den geeigneten Reaktionsbedingungen, und da lege ich Wert auf die Betonung, wasserfreie Medien. Diese Reaktion findet statt typischerweise in THF, Tetrahydrofuran. Und da werden Alkylbromide mit Magnesium umgesetzt. Es schiebt sich das Magnesium sozusagen zwischen dem ersten Kohlenstoff des Restes R und dem Bromid. Wir nennen das Insertion. Und erhalten dann auf diese Art und Weise diese metallorganischen Verbindungen, magnesiumorganischen Verbindungen vom Typ der Grignard-Reagenzien. So, und jetzt wollen wir festhalten, wenn wir uns dieses Alkylmagnesiumbromid ansehen, dann ist ganz klar, dass das Halogenatom negativiert ist und der erste Kohlenstoff des Restes R partiell positiv wird. So, wenn wir uns aber die Verhältnisse ansehen in den metallorganischen Verbindungen vom Typ Grignard, dann ändern sich die Dinge dramatisch. Wenn wir beispielsweise hernehmen das Methylmagnesiumbromid, dann wollen wir festhalten, dass das Magnesium aufgrund der elektropositiven Eigenschaften gar kein Interesse hat, die Elektronen an sich zu ziehen, sondern dieses Elektronenpaar, das wir hier zwischen dem Kohlenstoff und dem Magnesium antizipieren, in welche Richtung verschoben ist? In Richtung Kohlenstoff. Das heißt, der Kohlenstoff ist partiell negativiert und stellt ein Nukleophil dar. Ich möchte Sie bitten, dass Sie unabhängig davon, dass wir dieses Thema noch ein bisschen ausführlicher auch noch in dieser Vorlesung besprechen werden, das Thema Grignard-Reagenzien ganz hoch aufhängen. Und je früher Sie auch im Eigenstudium beginnen, sich mit dieser Molekülklasse auseinanderzusetzen, mit den Eigenschaften dieser Grignard-Verbindungen, umso besser ist es. Und wir können festhalten, dass Grignard-Reagenzien von diesem Typ in der Lage sind, beispielsweise mit Ketonen zu reagieren, indem nämlich dieser zentrale Kohlenstoff als Nukleophil hier an diesem Carbonylkohlenstoff angreift und bei dieser Reaktion zunächst dieses Produkt gebildet wird, nukleophiler Angriff des Grignard-Reagens, konkret der Kohlenstoff. Und wenn das aufgearbeitet wird, meine Damen und Herren, in saurer Lösung typischerweise, in wässrig saurer Lösung, dann erhalten wir in diesem Fall Alkohole. Und wir können festhalten, wenn wir Carbonylverbindungen, und zwar konkret Ketone, umsetzen mit Grignard-Reagenzien, dann erhalten wir stets tertiäre Alkohole. Aber das Potenzial der Grignard-Reagenzien beschränkt sich nicht nur darauf, tertiäre Alkohole zugänglich zu machen. Vielmehr ist es so, dass sie eine ganze Palette von Alkoholen zugänglich machen können. Sie können beispielsweise durch Umsetzung von Grignard-Reagenzien mit Formaldehyd, und Formaldehyd ist der einfachste Vertreter der Aldehyde, primäre Alkohole zugänglich machen.
CH2O, Formaldehyd, ist der einfachste Vertreter der Aldehyde. Und durch Umsetzung mit Grignard-Reagenzien erhalten Sie primäre Alkohole. Das heißt, Grignard-Reagenzien sind wichtige Reagenzien, die für viele Dinge eingesetzt werden können, unter anderem zur Darstellung verschiedener Typen von Alkoholen. Wir können mit Grignard-Reagenzien, das werden wir dann später sehen, herstellen. Primäre Alkohole, sekundäre Alkohole und tertiäre Alkohole. Und damit ist aber das präparative Potenzial von Grignard-Verbindungen bei weitem noch nicht erschöpft. Weiß jemand, was man noch zugänglich machen kann, beispielsweise mit Grignard-Reagenzien? Carbonsäuren, ganz genau. Man kann Grignard-Reagenzien einsetzen. Wie heißen Sie im Vornamen?
Maria.
Maria geht auch, wunderbar. Maria, was muss man denn als Reaktionspartner einsetzen? Ganz genau, wenn ich Kohlendioxid einsetze, CO2 als Reaktionspartner unter den geeigneten Reaktionsbedingungen, dann kann ich mit Grignard-Reagenzien Carbonsäuren zugänglich machen. Und aus diesen Ausführungen entnehmen Sie bereits, wie wichtig Grignard-Reagenzien sind, und deshalb führt auch kein Weg vorbei, dass wir uns mit den Eigenschaften der Grignard-Reagenzien auseinandersetzen. Und heute haben wir verstanden, dass metallorganische Verbindungen vom Typ Grignard, magnesiumorganische Verbindungen, in der Lage sind, als Nukleophile mit Carbonylverbindungen zu reagieren und Alkohole zugänglich zu machen. Spannend, oder? So, nächster Punkt, meine Damen und Herren, ist Anlagerung von Wasser an Olefine. Das ist ein Thema, das werden wir demnächst besprechen. Ja, elektrophile Addition diverser Reagenzien an die CC-Doppel- bzw. Mehrfachbindung. Und die Anlagerung von Wasser an Olefine, die protonenkatalysierte Anlagerung von Wasser an Alkene, ist eine wichtige Möglichkeit, um Alkohole herzustellen. Und dann haben wir hier noch ein paar Reaktionen, die wir jetzt an der Stelle noch nicht besprechen, weil dazu brauchen wir noch ein paar Grundlagen. Aber es ist schon wichtig, dass wir hier festhalten, dass beispielsweise Hydroborierung und Oxidation ein wichtiges Verfahren ist, das wir noch ausführlich besprechen werden zur Darstellung von Alkoholen. Für diese Reaktion, meine Damen und Herren, gab es den Nobelpreis. Ja? Hydroborierung und Oxidation. Und wenn jemand für eine chemische Reaktion einen Nobelpreis bekommt, ist das meist ein Zeichen dafür, dass dahinter was ganz Wichtiges steckt. Nicht? Alkoholdarstellung und der Nobelpreis, naja, da muss es schon irgendwas Besonderes geben, warum das eben so bedeutsam ist. Hydroxymerkurierung, Diazotierung primärer aliphatischer Amine, auch das werden wir zum späteren Zeitpunkt besprechen. Alkoholische Gärung ist natürlich auch ein Thema, um Ethanol herzustellen beispielsweise, nicht? Wenn Sie Weintrauben pressen und unter geeigneten Bedingungen lagern bzw. sich entwickeln lassen, dann können Sie einen schönen Rheingau-Riesling machen oder einen südsteirischen Welsch-Riesling. Aber viele andere Früchte können auch zu Alkohol vergoren werden, beziehungsweise darin enthaltene Zucker. Da lachen ein paar in der mittleren Reihe. Haben Sie das selber auch schon mal gemacht, so ein bisschen Vergärungsversuche? Ja, ja, was haben Sie vergoren? Limetten. Und, ist was rauskommen? Was Trinkbares?
Ja, es war trinkbar.
Prima. Ja, ich kann mich erinnern, ich erzähle eine kleine Geschichte aus Jugendtagen, wie ich immer sage. Ich habe meinen Großvater und mein Vater hatten immer schon auch, ich sage mal, Obst geerntet, um daraus Schnäpse zu brennen. Und irgendwann einmal haben wir beschlossen, das nehmen wir jetzt selbst in die Hand, um dann auch eigene Schnäpse herzustellen. Ich kann mich gut erinnern, habe ich mit einem Freund, also haben wir eimerweise Kirschen runtergeholt von den Bäumen, um dann eine Kirschenmeische anzusetzen, um daraus dann einen Schnaps zu brennen. Wir haben damals wenig gehört auf die Erfahrungen der Altvorderen, sondern wir sind strikt nach unseren eigenen Vorstellungen vorgegangen, haben dann ein großes Maischefass verbrannt dann auch, also destilliert, und haben einen Kirschenschnaps produziert, der heute noch bei mir zu Hause in der Steiermark im Keller liegt, und zwar viele Flaschen. Es war nämlich so, wir haben vielleicht doch nicht ganz optimal gebrannt, obwohl wir dann zweifach gebrannt haben. Er schmeckt so fürchterlich, dass wir ihn eigentlich nur verwenden können als Einreibung sozusagen, als Externum. Und wenn Sie Bedarf haben an einem Kirschenschnaps, um dann müde Glieder wieder ein bisschen, ich sage einmal, nach Muskelschmerzen wieder ein bisschen zu aktivieren, dann können Sie auf dieses Lager zurückgreifen. Orale Applikation ist nicht wirklich gut möglich. Also alkoholische Gärung. Ein interessantes Thema, das Sie dann später in der Biochemie natürlich auch noch hören werden. Ja, was wollen wir auch noch festhalten? Man kann, und das ist jetzt auch wichtig, Carbonsäurederivate mit komplexen Hydriden umsetzen, reduzieren und daraus auch Alkohole generieren. Vielleicht an der Stelle, was ist ein komplexes Hydrid? Am Beispiel vom Natriumborhydrid will ich das klar machen. Natriumborhydrid besteht aus dem Natrium und dem entsprechenden BH4-Anion. Und da steckt, und das ist jetzt wichtig, da stecken Hydridionen in diesem Natriumborhydrid. Und diese Hydridionen können als Nukleophile dann auch an Carbonylkohlenstoffen angreifen und können dann sozusagen als Reduktionsmittel eingesetzt werden, um aus Carbonsäurederivaten entsprechende Alkohole zu generieren. So, jetzt wollen wir uns als nächstes ganz kurz auseinandersetzen mit der Frage, wie können Phenole, beziehungsweise wie kann Phenol dargestellt werden? Dies ist deshalb wichtig, weil wir sehr oft auch sehen, in der Tat, dass beim ersten Staatsexamen das Thema Darstellung von Phenolen sehr oft sich findet in Form verschiedenster Fragen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Namensreaktionen, die hier auch zu berücksichtigen sind. Und ich will heute einmal anfangen und wieder einmal festhalten, dass die Alkalischmelze von Arylsulfonsäuren eine Möglichkeit darstellt, um Phenol herzustellen. Sie lesen bitte selber nach, was es damit auf sich hat. Hausaufgabe. Darstellung von Phenolen, ja, Sie arbeiten das selbst auch durch, lesen nach, studieren die Grundlagen in eigenverantwortlichem Studium. Wir wollen aber auch festhalten, dass es zwei Verfahren gibt, die wir als Namensreaktionen in den Grundlagen der organischen Chemie auch zu besprechen haben. Das ist die Hoch'sche Phenolsynthese oder Hoch-Synthese und das Raschig-Verfahren. Letzteres ist ein Verfahren, bei dem, und wir werden das zum späteren Zeitpunkt dann auch noch ein bisschen ausführlicher besprechen, Chlorbenzen bei relativ hohen Temperaturen am Siliziumkontakt mit Wasser umgesetzt wird und daraus entsteht dann Phenol. Das Raschig-Verfahren ist ein Verfahren, das eben zur Darstellung von Phenol dient. Ausgangsstoff ist hier Chlorbenzen und am Siliziumkontakt bei höheren Temperaturen entsteht dann durch Umsetzung mit Wasser Phenol. Sie können hier einen Vermerk machen bei der Besprechung der nukleophilen Substitutionsreaktion an aromatischen Systemen, werden wir dieses Raschig-Verfahren noch einmal dann ausführlicher besprechen. Aber es ist ein wichtiges Verfahren zur Darstellung von Phenol. Und ein weiteres wichtiges Verfahren, eine Namensreaktion, so wie das Raschig-Verfahren, ist die Hoch-Synthese. Und die Hoch-Synthese, die sehen Sie auf der nächsten Abbildung. Wir werden noch nicht den genauen Reaktionsverlauf heute besprechen. Das kommt dann im Wintersemester, wenn wir die Umlagerungsreaktionen besprechen. Aber heute wollen wir verstehen, dass ausgehend von diesem Molekül, das wir hier sehen, und da wäre schon mal die erste Frage zu stellen, wie könnten wir das benennen? Maria, dieses Molekül hier auf der linken Seite. Wie würden wir das benennen? Wer hat eine Idee? Sie haben schon? Nee. Außerdem haben wir ja Spielregeln. Wir zeigen auf und dann geht es gleich los. Ja? Ja, Sie hatten? Isopropylbenzen ist super. Wie heißen Sie? Wie? Andy. Isopropylbenzen ist völlig richtig. Isopropylbenzen trägt auch einen Trivialnamen. Weiß das jemand zufällig? Kumol oder Kumen? Ja? Isopropylbenzen trägt auch den Trivialnamen Kumol oder Kumen. Und deshalb ist das Molekül, welches entsteht aus Isopropylbenzen mit elementarem Sauerstoff, das ist eine Reaktion, die sehr spontan abläuft, da entsteht dieses Kumolhydroperoxid. Das, was wir hier sehen, ist das Kumolhydroperoxid oder Kumenhydroperoxid, welches sich in saurer Lösung, und das ist jetzt die entscheidende Botschaft, umsetzen lässt zu Phenol und Aceton. Der genaue Reaktionsverlauf wird uns im Wintersemester eine Zeit lang beschäftigen. Es ist eine Umlagerungsreaktion. Heute wollen wir festhalten, dass dieses Verfahren ein Verfahren ist, welches zur Darstellung von Phenol geeignet ist. Wir können in Vorausschau dessen, was wir am Ende dieses Sommersemesters noch besprechen werden, festhalten, dass dieses Isopropylbenzen dargestellt werden kann über eine elektrophile Substitutionsreaktion an aromatischen Systemen. Weiß jemand zufällig, welcher Typ das ist? Eine Namensreaktion? Regina? Schon bekannt? Das ist die Friedel-Crafts-Alkylierung. Friedel-Crafts-Alkylierung. Dazu kommen wir aber noch. Gut, meine Damen und Herren, wir haben damit einen schönen Einblick gewonnen, wie diese Moleküle dargestellt werden können. Und wir wollen jetzt zum Schluss noch ausgewählte Reaktionen mit Alkoholen besprechen. Und da ist ein Stichwort ganz wichtig, und das ist das Prinzip Glykolspaltung. Glykole sind mehrwertige Alkohole. Schreibe mal in allgemeiner Struktur so ein Diol auf. Das wäre ein Glykol. Und diese Glykole lassen sich spalten, und zwar nach der Malaprade-Reaktion mit Periodsäure oder nach Krige mit Bleitetraacetat. Und wenn diese vizinalen Diole, das ist ein vizinales Diol, dieses Glykol ist ein vizinales Diol, das heißt, die beiden OH-Gruppen sind an zwei benachbarten C-Atomen. Vizinale Stellung der OH-Gruppe. Nicht geminal. Geminal hieße am selben C-Atom. Vizinale Diole, Glykole, lassen sich nach Malaprade und Krige spalten, als Reagenzien nach Malaprade Periodsäure, nach Krige Bleitetraacetat. Beide Reaktionen sind oxidative Spaltungen, die über zyklische Ester verlaufen. Genaue Strukturen brauchen wir hier nicht. Entscheidend ist, dass wir als Endprodukte Carbonylverbindungen erhalten. Das ist pharmazeutisch relevant. Das werden Sie zum späteren Zeitpunkt noch ausführlich auch verstehen und realisieren. Jedenfalls ist es wichtig, dass wir zwei Carbonylverbindungen erhalten durch Glykolspaltung nach Malaprade bzw. Krige. In diesem Zusammenhang fällt mir eine kleine weitere Hausaufgabe ein. Und zwar sollten Sie nachlesen, was denn bedeutet, was die Erlenmeyer-Regel in der organischen Chemie bedeutet. Es gibt zwar ein paar Bauernregeln, auch in der organischen Chemie, die müssen wir kennen. Ja, Hückel-Regel haben wir schon, die haben wir besprochen. Heute wollen wir Erlenmeyer-Regel, da lesen Sie selber nach, was das bedeutet. Höchst klausurrelevant. Ja? So, und zum Schluss, meine Damen und Herren, zum Thema Alkohol noch ein alter Test, ein Blick in die Geschichte der Chemie, ein Blick in die Geschichte der Analytik von Alkohol. Und Sie werden sagen, jetzt macht ihr nur mehr das alte Zeug hier oder was? Das ist deshalb wichtig, weil der Lukas-Test, meine Damen und Herren, immer wieder auch noch angewandt wird, manchmal und vor allem auch beim Staatsexamen gefragt wird. Und was ist der Lukas-Test? Der Lukas-Test ist ein Differenzierungsinstrument, um festzustellen, ob das, was wir sozusagen vor uns haben, ein primärer, sekundärer oder tertiärer Alkohol ist. Ganz eine einfache Methode, um eine Unterscheidung zu machen zwischen einem primären, einem sekundären, einem tertiären Alkohol. Und wie funktioniert das beim Lukas-Test? Wir haben hier einen tertiären Alkohol, Tertiärbutanol, und wir haben hier Ethanol als Beispiel für einen primären Alkohol, und wir haben hier Isopropanol als Beispiel für einen sekundären Alkohol. Und beim Lukas-Test werden diese Alkohole umgesetzt, typischerweise mit Salzsäure und einer Lewis-Säure, in diesem Fall Aluminiumtrichlorid. Und Sie ahnen schon, worauf es hinausläuft. Es bilden sich unter diesen Reaktionsbedingungen die entsprechenden Alkylchloride. Hier oben das Tertiärbutylchlorid, hier unten das Ethylchlorid. Während aber beim Tertiärbutanol unter den hier gezeigten Reaktionsbedingungen Brønsted-Säure und Lewis-Säure sehr schnell das entsprechende tertiäre Alkylchlorid gebildet wird, haben wir eine andere Situation bei einem primären Alkohol. Da wartet man nämlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, bis diese Reaktion eintritt. Das geht sehr, sehr langsam. Und es kommt erst sehr, sehr schleppend und langsam zur Bildung des Ethylchlorids. Und die Bildung, die schnelle Bildung des tertiären Alkylchlorids weist dann den Alkohol als tertiären Alkohol aus. Warum das so ist, liegt auf der Hand und kann mit dem begründet werden, was wir heute schon besprochen haben. Bei einem tertiären Alkohol wird die OH-Gruppe protoniert und schnell Wasser abgespalten und dann erfolgt der nukleophile Angriff eines Chlorids und es bildet sich dann das entsprechende Alkylchlorid. Das hat mit der Stabilität des Kations zu tun. Bei den primären Alkoholen geht das eben nur sehr, sehr langsam und schleppend. Und wenn sich dann sozusagen in diesem Reaktionsansatz sehr schnell ein Alkylchlorid bildet, welches Sie daran erkennen, dass sich typischerweise dann ein Zwei-Phasen-System bildet, dann wissen Sie, da war ein tertiärer Alkohol und nicht ein primärer, weil da tut sich lange nichts, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag nicht, dass sie so reaktionsträge, dass es hier keine Reaktion gibt. Ich will nicht behaupten, dass der Lukas-Test das Alleinseligmachende im Juni 2010 ist, insbesondere nicht vor der Fußball-WM. Aber als wichtige Nachweisreaktion von Alkohol bzw. Differenzierungsinstrument sollten Sie den Lukas-Test sozusagen auch noch in den Speicher nehmen. So, jetzt nehme ich mal einen kleinen Schluck Kaffee, meine Damen und Herren. Will jemand von Ihnen einen Kaffee oder was bestellen draußen? Nix. Sind Sie noch alle fit? Wie geht es im zweiten und dritten Semester momentan? Wo sind die aus dem zweiten Semester? Prima. Was machen die Titrationen? Läuft's gut? Ist eigentlich ein einfaches Praktikum, nicht das zweite Semester, oder? Das Prinzip besteht nur darin, Hahn auf, Hahn zu. Ja? So einfach ist allerdings nicht, gell, Andy? Ja. Wenn das so einfach wäre. Aber ich sage Ihnen eines, meine Damen und Herren, gerade Titrationen sind wichtig, insbesondere für die Pharmazeutik. Pharmazeutische Analytik ist eine Basiskompetenz der Pharmazeuten. Und deshalb sind Titrationen auch nicht wegzudenken aus dem täglichen Leben. Nicht? Prima. Sie können jetzt einen dicken Buntstift rausnehmen und eine neue Überschrift formulieren. Und diese neue Überschrift heißt Eliminierungen. Eliminierungsreaktionen. Das ist das, was uns jetzt heute beschäftigen wird und was uns auch sicherlich noch am Freitag beschäftigen wird. Wo ist die Lisa heute eigentlich? Ja? Die fehlt mir. Sagen Sie liebe Grüße. Ja? Sie hätte heute gefehlt in der Vorlesung, was mir aufgefallen sei. Ja? Bitte heute noch durchstellen. Am besten mit einem SMS gleich aus der Vorlesung raus. Nicht? Das kommt dann immer gleich gut an. Eliminierungsreaktionen, meine Damen und Herren, sind in allgemeiner Form hier dargestellt. Und es geht bei diesen Eliminierungsreaktionen darum, dass wir aus Molekülen etwas abspalten. Dass wir aus Molekülen etwas abspalten. Und typischerweise entsteht bei dieser Abspaltung von mehreren Atomen oder Atomgruppen ein Alkan. Eliminierungsreaktionen zeichnen sich dadurch aus, dass aus entsprechend substituierten Alkanen unter geeigneten Reaktionsbedingungen Alkene entstehen. So, das ist einmal der eine Punkt. Wir wollen das einmal so ein bisschen grundsätzlicher angehen und einmal festhalten. Eine Abspaltung zweier Atome oder Gruppen, Atomgruppen aus einem Molekül, ohne dass andere Gruppen an ihre Stelle treten, heißt Eliminierung. Wir nehmen nur was weg, wir geben nichts dazu. Eliminieren, wir eliminieren etwas. Bei einer 1-1 oder Alpha-Eliminierung stammen beide Gruppen vom gleichen Atom. Bei der häufigeren 1-2 oder Beta-Eliminierung von benachbarten Atomen. Es ist überhaupt keine Frage, dass die Beta-Eliminierungen oder 1-2-Eliminierungen für uns die größte Bedeutung besitzen. Was im Umkehrschluss aber nicht bedeutet, dass wir sagen können, ah, Alpha-Eliminierungen brauchen wir uns überhaupt gar nicht anzusehen. Im Gegenteil. Bevor wir auf die Beta-Eliminierungen eingehen, will ich Ihnen ein schönes Beispiel zeigen für eine Alpha-Eliminierung oder 1-1-Eliminierung. Und zwar kennen Sie alle mitsamt das Molekül CHCl3. Wie heißt dieses Molekül CHCl3? Bitte? Chloroform, ganz genau. Und dieses Chloroform ist in der Lage, in alkalischer Lösung, in Natronlauge, durch Umsetzung mit NaOH, CCl2 zu bilden. Das ist das Dichlorcarben. Und wir können die Bildung dieses Dichlorcarbens auffassen als Alpha-Eliminierung, als 1-1-Eliminierung, bei der auf der einen Seite ein Proton abgespalten wird aus dem Chloroform und gleichzeitig auch ein Chloridion. Abspaltung zweier Atome bzw. Atomgruppen von ein und demselben C-Atom. Und ein schönes Beispiel, wie gesagt, ist eben die Bildung von Dichlorcarben aus Chloroform. Das ist übrigens eine wichtige Reaktion, meine Damen und Herren, die uns später auch noch begegnen wird. Und ich möchte schon heute auch an der Stelle festhalten, dass uns die Eigenschaften von Carbenen auch sehr zu interessieren haben. Carbene haben die allgemeine Struktur, wie ich das jetzt hier noch einmal exemplarisch hier für das Dichlorcarben aufschreibe, einen zentralen Kohlenstoff, zwei Reaktionspartner, die über eine Sigma-Bindung angebunden sind und ein freies Elektronenpaar. Bevor wir jetzt dann auf die Beta-Eliminierungen eingehen, eine Frage, welche Eigenschaften zeigen Carbene, wenn wir das unter elektronischen Verhältnissen berücksichtigen? Reaktiv, ja. Aber wie reaktiv? Maria, wie schätzen Sie die Situation ein? Carbene als Elektrophile oder als Nukleophile? Als Elektrophile. Warum? Sie haben ein Elektronensextett. Ja? Das heißt, die Bildung von Dichlorcarben aus Chloroform ist eine Alpha-Eliminierung oder 1,1-Eliminierung. Sie liefert ein reaktives Carben und Carbene sind typischerweise elektrophil aufgrund der Tatsache, dass wir ein Elektronensextett haben. Carbene, wichtig, unterstreichen, auch nachlesen. Ja? Carbene sind wichtige Reagenzien. Unter anderem zum Aufbau von Cyclopropan-Derivaten. Das können wir mal schon einmal festhalten. Das kommt dann später ohnehin noch. Ja? Das wollen wir hier auch gleich vernetzen. So, nächster Punkt, meine Damen und Herren. Bei der Beta-Eliminierung kennen wir drei grundsätzliche Subtypen von Beta-Eliminierung. Drei grundsätzliche Subtypen. Und die wollen wir uns auch ansehen. Zunächst die E1-Eliminierung. Die E1-Eliminierung ist eine Reaktion, deren erste Wegstrecke identisch ist mit der nukleophilen Substitutionsreaktion vom Typ SN1. Wir haben vor uns ein Molekül, welches sich auszeichnet durch eine Abgangsgruppe, ein Alkanderivat mit einer Abgangsgruppe. In einem ersten langsamen geschwindigkeitsbestimmenden Schritt entsteht ein Kation. Das wissen wir von der SN1-Reaktion auch schon. Bei der SN1-Reaktion käme jetzt was? Der Angriff eines Nukleophils. Ja? Greift von der Ober- und von der Unterseite an, bildet unter Umständen ein racemisches Gemisch. Ja? Aber bei einer Eliminierungsreaktion, und das ist jetzt wichtig, haben wir eine Base, die ins Spiel kommt. Eine Base, die in der Lage ist, in Nachbarschaft zur positiven Ladung eine Deprotonierung vorzunehmen. Das ist der schnelle Schritt, der letztendlich zur Bildung des Alkens führt. Das heißt, wir haben hier eine zweistufige Reaktion, keine konzertierte Reaktion, in einem Reaktionsschritt, zwei Schritte, erster langsamer Schritt, Bildung des Kations, zweiter Schritt, Deprotonierung. Und Sie können schon erahnen, dass wenn wir eine SN1-Reaktion durchführen oder eine E1-Eliminierung, die Welt nicht so aussieht, dass sie schwarz oder weiß ist, sondern dass wir natürlich sehr oft konkurrierende Reaktionen nebeneinander sehen. Eine SN1-Reaktion und gleichzeitig eine Eliminierung. Warum? Weil Nukleophile auch basische Eigenschaften aufweisen oder umgekehrt Basen natürlich auch nukleophile Eigenschaften. Das heißt, wir können hier auch durch geschickte Wahl der Reaktionsbedingungen eine solche Reaktion auch steuern, in welche Richtung sie gehen soll, nach Abspaltung der Abgangsgruppe. Aber dieses Prinzip, das hier in allgemeiner Form dargestellt wurde, nennen wir E1-Eliminierung. Eine E1-Eliminierung zeichnet sich eben dadurch aus, dass in einem ersten geschwindigkeitsbestimmenden Schritt die Abspaltung der Abgangsgruppe erfolgt unter Bildung eines Carbokations. Die Eliminierung wird durch einen zweiten schnellen Schritt abgeschlossen, indem ein Proton abgegeben wird an eine Base oder umgekehrt, eine Base holt sich ein Proton. Greift ein Nukleophil das Carbokation schneller an, als das Proton abgespalten wird, kommt es zu einer Substitution über einen SN1-Mechanismus anstelle einer Eliminierung. Damit wird die Konkurrenzsituation klar. Aus präparativer Sicht sage ich gleich an dieser Stelle dazu, E1-Eliminierungen sind wichtig, aber nicht das wirklich Seligmachende. Wichtig sind vor allem die E2-Eliminierungen. Und die wollen wir uns jetzt auch ansehen. E2-Eliminierungen. Da wollen wir festhalten, dass wir eine ganz spezielle Situation haben. Wir haben wieder ein geeignetes Edukt, das unter den geeigneten Reaktionsbedingungen umgesetzt wird, mit einer Base, wobei es hierbei in einem synchronen, konzertierten Einschrittmechanismus zur gleichzeitigen Abgabe, Abspaltung eines Protons bzw. Abspaltung der Abgangsgruppe kommt und der Bildung des Alkens. Hier tritt kein Zwischenprodukt auf. Das erfolgt in einem Schritt. Die Voraussetzungen hierfür sind nicht ganz einfach zu beschreiben, es sind bestimmte Dinge hier zu berücksichtigen. Wir werden einige Aspekte auch gleich besprechen. Aber das ist das Wesen der E2-Eliminierung. E2-Eliminierung, die synchron, konzertiert verläuft. Proton und Abgangsgruppe werden gleichzeitig in einem konzertierten bimolekularen geschwindigkeitsbestimmenden Schritt abgespalten. So, und der dritte Mechanismus, den wir eigentlich nur aus didaktischen Gründen besprechen, weil de facto wird das kaum beobachtet, der Mechanismus, ist der Eliminierungsmechanismus, der in der Literatur auch bekannt ist als E1-CB-Eliminierung. Und das CB steht für Conjugate Base. Conjugate Base bedeutet, und das ist die entscheidende Botschaft an der Stelle, bei diesem Eliminierungsreaktionstyp haben wir zunächst einmal zu betrachten ein Säure-Basen-Gleichgewicht unseres Eduktes. Ein Säure-Basen-Gleichgewicht unseres Eduktes. Wir sehen hier auf der linken Seite wieder unser Ausgangsmolekül, das in einem Gleichgewicht vorliegt mit der korrespondierenden Base. Das heißt, Sie kennen ja die Säure-Basen-Reaktionen, keine Frage, und wir verstehen, dass es möglich ist, dass ein solches Molekül zunächst als Protonendonator, als Protonendonor auftritt, ein Proton auf eine Base überträgt unter Bildung der korrespondierenden Base. Nicht? Das ist die Grundlage der allgemeinen Chemie. Und bei diesem Eliminierungstyp passiert Folgendes. Zunächst beobachten, sehen wir dieses Säure-Basen-Gleichgewicht und erst aus der korrespondierenden Base heraus erfolgt die Abspaltung der Abgangsgruppe unter Bildung des Alkens. Und wenn Sie mich fragen, ob mir in meinem Leben schon viele Reaktionen untergekommen sind, wo wir sagen könnten, da spielt ein E1-CB-Mechanismus eine Rolle, dann muss ich Sie enttäuschen, oft ist mir das noch nicht untergekommen. Wir könnten ein Stichwort hier formulieren, was dann später im Wintersemester bedeutsam ist, schreiben Sie hier auf der Seite dazu irgendwo Aldol, Kondensation in alkalischer Lösung. Da könnte man die Abspaltung von Wasser durchaus als E1-CB-Mechanismus auffassen. Aber sonst fällt mir nichts Begabtes ein, um einen E1-CB-Mechanismus an dieser Stelle anzusprechen. E1-Eliminierungen, E2-Eliminierungen, das tritt ganz, ganz häufig auf. Ja, was ich vielleicht vergessen habe, der geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist natürlich der zweite Schritt, nämlich hier die Abspaltung der Abgangsgruppe. Damit haben wir die drei grundlegenden Subtypen einer Beta-Eliminierung besprochen. E1, E2, E1CB. Jetzt müssen wir die Sache ein bisschen vertiefen und in einigen Punkten schärfen, um besser zu verstehen, was bei diesen Reaktionen passiert, welche Faktoren hier eine Rolle spielen und wie hier auch, ich sage mal, die Frage der Produktbildung durch entsprechende Ausgangsvoraussetzungen beeinflusst wird. Zunächst einmal wollen wir uns eine E1-Eliminierung ansehen an einem substituierten Zyklohexan-Derivat. Wir haben hier auf der linken Seite ein 1-Methyl-1-Brom-Zyklohexan. 1-Brom-1-Methyl-Zyklohexan. Und wir stellen uns vor und wir realisieren anhand dieser Abbildung, dass hier Reaktionsbedingungen gewählt wurden, im Sinne einer E1-Methyl-Zyklohexan-Reaktion. Eliminierung. Das heißt, es kommt zunächst in einem langsamen, geschwindigkeitsbestimmenden Schritt zur Bildung dieses Kations durch Abspaltung des Bromids. Was ist das für ein Kation? Ein sekundäres, ein primäres oder ein tertiäres? Ein tertiäres, das ist die Dorothea, genau. Ein tertiäres Kation. Und dann, meine Damen und Herren, stellt sich natürlich die Frage, wo, von welcher Stelle wird jetzt ein Proton abgespalten? Nach dem ersten langsamen geschwindigkeitsbestimmenden Schritt kommt die Base ins Spiel, die entweder an diesen Methylengruppen oder an dieser Methylgruppe ein Proton abspalten kann, um dann das entsprechende Alkän zu bilden. Und wir machen den Blick nach vor und stellen fest, die Abspaltung eines Protons von der exozyklischen Methylgruppe findet nahezu gar nicht statt. Weil das Produkt, das sich bildet, ist ein Zyklohexenderivat und nicht ein Alkän, bei dem wir hier die Doppelbindung sozusagen zwischen der Methylgruppe, der alten Methylgruppe und diesem Zyklohexanrest haben. Wir haben hier eine Produktverteilung, die eindeutig ist. Mehr als 99% bei dieser Reaktion wird gebildet von, oder bestimmt durch dieses Zyklohexenderivat. Und von diesem Produkt entsteht nur ganz, ganz wenig. Obwohl das Verhältnis hier 4:3 ist. Aber der entscheidende Punkt ist, und das wollen wir hier festhalten, dass dieses Alkän, das hier gebildet wird, im Vergleich zu diesem Alkän, und da sind wir schon wieder bei einer Sache, die wir bereits kennen, bei diesem Alkän, wenn wir die CC-Doppelbindung ansehen, haben wir insgesamt 1, 2, 3 Alkylreste, die zur Stabilität dieses Alkäns beitragen und nur einen Wasserstoff. Würde die Deprotonierung durch die Base an dieser Methylgruppe erfolgen, unter Bildung von diesem Alkän, dann würde sich ein Alkän bilden, das über 1, 2 Alkylreste verfügt, beziehungsweise 2 Wasserstoffe. Das heißt, dieses Alkän ist thermodynamisch stabiler als dieses Alkän und das entscheidet auch über die Produktbildung. Je mehr Alkylreste sozusagen hier verfügbar werden können, umso höher ist die thermodynamische Stabilität und das entscheidet über die Produktbildung. Und deshalb entsteht dieses konkrete Zyklohexenderivat. Vielleicht an der Stelle auch noch ein Hinweis zur dreidimensionalen Struktur von diesem Zyklohexenderivat. Sie alle wissen, dass ein Benzenmolekül flach wie eine Nordseeflunder ist, Zyklohexan eine Sesselkonformation hat. Die Frage ist, wie können wir die dreidimensionale Struktur von einem solchen Zyklohexen auffassen? Und ich will Ihnen einen Eindruck geben, wie Sie sich das vorstellen können. Das wäre die CC-Doppelbindung. Das sind CC-Einfachbindungen und man kann dieses Zyklohexen-Derivat mit einer solchen Konformation, wie ich es an die Tafel geschrieben habe, gut verstehen und nachvollziehen. So, wir wollen einen Schritt weitergehen und uns eine weitere Reaktion ansehen. Und das wäre jetzt die Reaktion, wiederum eine E1-Eliminierung, wiederum ein Zyklohexan-Derivat, wiederum ein bromiertes Zyklohexan, allerdings jetzt mit einer zusätzlichen Methylgruppe, das wäre ein 1-Brom-1,2-Dimethylzyklohexan. Und bei dieser Reaktion entsteht wieder ein tertiäres Kation, wie die Dorothea das vorhin auch ausgeführt hat. Und durch Deprotonierung im Sinne einer E1-Reaktion entsteht hier auch wiederum dieses substituierte Zyklohexenderivat und ein bedingt durch die zusätzliche Methylgruppe an dieser Stelle entsteht vor allem dieses Produkt und von diesem Produkt nur ganz, ganz wenig, ebenso wie vorhin gezeigt natürlich ganz wenig von diesem Zyklohexanderivat mit der exozyklischen Doppelbindung. Und auch hier wird wieder deutlich, dass natürlich das stabile Alkän hier eine ganz entscheidende Rolle spielt. Je stabiler das Alkän ist, das gebildet werden kann, umso eher wird es gebildet. Und wir sagen, eine Reaktion, bei der regelselektiv das stabilere Alkän entsteht, gehorcht der sogenannten Zaitsev-Regel, nach der das thermodynamisch stabilere, höher substituierte Isomer gebildet wird. Zaitsev-Regel ist ein wichtiger Punkt, oder da sollten Sie wissen, was das bedeutet. Und deshalb sollten wir diesen Begriff hier an dieser Stelle auch festhalten. Wir werden gleich an der nächsten Abbildung sehen, die Begriffe Hoffmann-Produkt und Zaitsev-Produkt. Das ist das, was für uns auch wirklich wichtig ist. So, die nächste Abbildung überspringen wir zunächst einmal, um jetzt gleich auf diesen Sachverhalt einzugehen. Das, was jetzt kommt, ist das Letzte, was wir heute besprechen wollen, ist sozusagen ein echtes Highlight in dieser Vorlesung, weil besonders wichtig. Und zwar sehen wir uns jetzt eine ganz spezielle Situation an. Und zwar sehen wir hier auf der linken Seite oder ganz links ein Molekül, das wir anders gezeichnet auch an dieser Stelle sehen. Es handelt sich hierbei um das 2-Brom-Butan. 1, 2, 3, 4, also die Kette C4, 1, 2, 3, 4, das ist ein Butan-Derivat, substituiert in Position 2 mit einem Brom, ein 2-Brom-Butan. Und dieses 2-Brom-Butan haben wir hier an der Stelle auch. 1, 2, 3, 4, anders gezeichnet, und dieses 2-Brom-Butan wird Eliminierungsreaktionen unterworfen. Die Reaktionen, die wir momentan besprechen, sind Dehydrohalogenierungen. Dehydrohalogenierungen. Allerdings sind die Reaktionsbedingungen nicht vergleichbar bzw. nicht identisch. Warum? Wir haben einmal hier links die Situation, dass wir eine Reaktion formulieren, eine E2-Eliminierung, bei der als Base eine Base auftritt, die sich ableitet von Tertiärbutanol. Und zwar das Kaliumsalz. Wir können auch sagen Kaliumterzbutanolat, nicht? Und im Fall rechts setzen wir als Base ein Kalilauge, KOH. Nun ist es für uns ohne weiteres nachvollziehbar, dass der Raumbedarf des Hydroxidions OH- ein Sauerstoffatom, ein Wasserstoffatom, über eine kovalente Bindung verbunden, im Vergleich zum Tertiärbutanolat, drei Methylgruppen, ein zentraler Kohlenstoff und der Sauerstoff, dass der Raumbedarf natürlich beim Hydroxidion deutlich geringer ist. Und wenn wir jetzt die Frage stellen, wodurch sich jetzt diese beiden Basen unterscheiden, die eine Base sozusagen der Airbus 380, ja, ein Riesenvogel, und dann klein und übersichtlich A318, das Hydroxidion, dann wird klar, dass eine Dehydrohalogenierung, in diesem Fall eine Dehydrobromierung, unter Einsatz dieser sperrigen Base Kaliumterzbutanolat letztendlich zu einer Dehydrobromierung führt, bei der die Deprotonierung an dieser terminalen Methylgruppe erfolgt, sozusagen am Ende des Moleküls, wo viel Platz ist, wo auch der 380 noch angreifen kann, und dann auf diese Art und Weise im Zuge einer konzertierten Reaktion Deprotonierung und Debromierung gleichzeitig stattfinden und so das 1-Buten entsteht. Wir können durchaus nachvollziehen, dass aufgrund dieser Sperrigkeit der Angriff dieser Base hier in der Mitte des Moleküls, die Abspaltung eines Protons, erheblich erschwert ist. Anders ist die Situation allerdings bei KOH. Da kann das Hydroxidion, klein und flink, A318, hier an dieser zentralen Methylengruppe ein Proton abspalten. Gleichzeitig kommt es zur Abspaltung des Bromids und es bildet sich hier das 2-Buten. Das thermodynamisch stabilere Produkt, das wird als Zaitsev-Produkt bezeichnet. Während die Abspaltung, die zum weniger stabilen Alken führt, als das sogenannte Hoffmann-Produkt bezeichnet wird. Und dieser Typ von Eliminierung wird auch als Hoffmann-Eliminierung bezeichnet. Ja, das ist wichtig, das müssen wir festhalten. Ganz ein wichtiger Punkt. Und das ist präparativ von großem Interesse, wird uns an manchen Stellen auch noch begegnen. Ich werde Ihnen wahrscheinlich auch noch eine Arzneistoffsynthese zeigen im Wintersemester, wo eine solche Hoffmann-Eliminierung auch eine Rolle, eine Bedeutung besitzt. So, meine Damen und Herren, wir haben heute einen super Einstieg gemacht in das Thema Eliminierungsreaktionen. Wir haben einen kleinen Rückstand aufzuholen. Und diesen Rückstand bauen wir ab, Dorothea, am nächsten Freitag um 8 Uhr im Hörsaal B1. Und dann geht es wieder in der nächsten Woche regulär weiter mit Mittwoch wieder in diesem Hörsaal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön.